Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wer krank ist, muss gepflegt werden. Das galt auch im Jahre 1850, also vor 175 Jahren. Damals gründete ein junger Mann einen Orden, der sich genau das zum Ziel setzte, den Orden der Barmherzigen Brüder. Er betreibt in der Gegenwart unter anderem eines der beiden großen Krankenhäuser in Trier, das Brüderkrankenhaus.
Ja, doch wer war dieser junge Mann namens Peter Friedhofen, der mit nur 41 Jahren gestorben ist? Und Auskunft dazu können uns zwei Historiker geben und Autoren einer neuen, umfangreichen Schrift, einer zweibändigen Ausgabe zum Ordensgründer und der Geschichte seines Ordens, Dr. Bernhard Schneider, Professor der Theologischen Fakultät, und Jens Fachbach, Historiker. Beide zusammen haben ein Buch verfasst, was halt die Geschichte des Ordens der Barmherziger Brüder aufgreift. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Sehr gerne.
Gerne.
Ja, Stichwort Brüderkrankenhaus. Wir haben es gerade schon erwähnt, bei uns in der Region eines der großen Krankenhäuser und die Barmherzigen Brüder ist in Trier zumindest ein gängiger Begriff, in der gesamten Region auch bei uns. Peter Friedhofen vielleicht nicht so sehr, dabei hat er auch zu Trier einen konkreten Bezug. Vielleicht können wir mal ein paar Fakten nennen zum Brüderkrankenhaus. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also ich habe mir mal die offiziellen Zahlen der Unternehmenskommunikation für das Jahr 2024 geben lassen. Und demnach hat das Krankenhaus 684 Planbetten mit 16 medizinischen Fachabteilungen. Und es werden pro Jahr rund 28.900 Patienten und Patientinnen stationär behandelt und 73.000 ambulant. Das ganze Unternehmen, also das Trierer Brüderkrankenhaus, hat die beachtliche Zahl von rund 2.700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Ist also einer der größten Arbeitgeber hier in der Region bei uns.
Genau.
Und das ist ja nicht das einzige Krankenhaus, was die Barmherzigen Brüder betreiben.
Nee, die haben ja historisch gesehen eine Expansion gehabt mit dem Krankenhäusern in der Region, in Koblenz genauso, aber auch über die Region heraus, in Bonn, in Paderborn oder auch das größte Krankenhaus der Brüder zeitweilig in Dortmund, wo man es gar nicht erwarten würde im Ruhrgebiet. Das war ein Krankenhaus schon nach der Jahrhundertwende mit über 800 Betten. Wirklich ein Riesenkrankenhaus mit auch zeitweilig über 60 Brüdern, die dort gelebt haben.
Ja, und wissen denn die Patienten, die halt zum Beispiel allein schon in unserem Krankenhaus betreut werden hier in Trier, dass der Mann, dem sie das quasi alles verdanken, Peter Friedhofen, dass der auch hier in Trier beigesetzt worden ist?
Naja, ich denke mir mal, die im Park des Krankenhauses spazieren gehen, stoßen früher oder später auf die Maria-Hilf-Kapelle. Das ist also eine Kapelle, die ursprünglich in Koblenz stand und an der Peter Friedhofen, der ja in Fallenda in der Nähe von Koblenz gelebt hat, in der also Peter Friedhofen häufig gebetet hat. Und diese Kapelle wurde eben, weil sie für den Ordensgründer so eine hohe Bedeutung hatte, 1928 von den Barmherzigen Brüdern gekauft und nach Trier versetzt. Sie wurde also hinter dem Krankenhaus wieder aufgebaut. Und dort hat man dann auch den Ordensgründer bestattet. Also wer heute durch den Park spaziert, stößt auf diese Kapelle mit dem Grab des Ordensgründers. Und natürlich ist auch sein Bild im Brüderkrankenhaus an verschiedenen Stellen anzutreffen. Also man kann davon ausgehen, wer im Brüderkrankenhaus behandelt wird, der stößt früher oder später auf Peter Friedhofen.
Ja, und wer war Peter Friedhofen?
Naja, es war ein vergleichsweise junger Mann für einen Ordensgründer, 1819 geboren in Weitersburg, das ist ein Ortsteil von Fallenda, in der Nähe von Koblenz. Und er wird geboren in eine kleinbäuerliche Familie, sechstes Kind dieser Familie. Also er wird nicht in rosige Betten hineingeboren, sondern in die damals verbreiteten, recht prekären, armen Verhältnisse. Und er wird dann eben auch recht rasch schon zur Halbwaise. Nach einem Jahr stirbt schon sein Vater. Und 1828, also als er auch noch ein kleiner Junge war, stirbt dann auch die Mutter damit vollweise. Und damit ist die Familie jetzt wirtschaftlich gesehen in einer sehr problematischen Situation, sodass die Familie auch hier von der armen Fürsorge der Gemeinde Fallenda unterstützt werden muss.
Da sind wir ja auch noch nicht einmal im Bereich der industriellen Revolution in Deutschland. Das ist ja noch quasi in der Zeit davor. Prekäre Verhältnisse auch bei uns hier in der Region, große Krisen, wirtschaftliche Krisen. Nicht nur die Bauern auf dem Land, sondern ja auch die Weinbauern ja auch an der Mosel. Was hätte denn dem Peter Friedhofen dann geblüht, dann sozusagen?
Naja, für die Familie war es ja schon ein erstens sozialer Abstieg mit diesem Angewiesensein auf öffentliche Hilfe durch die Armenfürsorge der Gemeinde. Es war damit auch vorgezeichnet, auch ein Bildungsweg, der jetzt nicht in die Richtung einer höheren Schule und gar einer akademischen Karriere irgendwie ausgerichtet gewesen wäre, sondern es ist klar, das geht über eine Volksschule, wie es damals hieß, hin zu einem Handwerksberuf. Und das ist dann mit Unterstützung auch nur der Gemeinde möglich. Denn man musste auch für einen Handwerksberuf damals ja noch Lehrgeld bezahlen. Also wie unser Sprichwort sagt, Lehrgeld bezahlen, da steckt das ja noch drin. Also konkret heißt das hier, die Gemeinde Fallender sorgt dafür, dass er dann eine Ausbildung machen kann. Er hat in gewisser Weise Glück. Sein Bruder ist etwas älter, sein älterer Bruder ist bereits Schornsteinfeger und er kann bei ihm in die Lehre gehen.
Also er ist Schornsteinfeger dann geworden?
Er ist Schornsteinfeger geworden.
Und wie ist es dann mit ihm dann weitergegangen? Ist er dann in diesem Beruf geblieben?
Ja, das Pech, das die Familie sozusagen hatte, ging dann noch weiter. Sein Bruder starb dann und er musste sich sozusagen um die Schwägerin und um deren Kinder kümmern. Also er hat dann die Stelle seines Bruders als Schornsteinfeger übernommen. Das war dann in Ahrweiler. Da hatte der Bruder eine Stelle. Und Peter Friedhofen musste wohl auch sehr hart in dieser Zeit arbeiten. Das Schornsteinfegerhandwerk damals war ja körperlich sehr anstrengend. Man musste ja von außen auf die Dächer klettern und dann die Schornsteine reinigen oder innen in die Schornsteine hochklettern. Das war natürlich auch mit einer großen Verantwortung verbunden, einfach durch die ganzen Fachwerkhäuser, teilweise mit Strohdächern. Wenn da der Schornstein nicht in Ordnung war, dann konnte es brennen. Also das war schon ein bedeutender, aber eben körperlich auch sehr anstrengender Beruf. Und schon damals fing es an, dass seine Gesundheit ihm zu schaffen machte. Also er war nicht mehr so wirklich in der Lage, die Arbeit auszuführen, weil er einfach krank wurde.
Und dann setzt sein soziales Gewissen eben ein, die Verpflichtung auch gegenüber eben der Familie seines Bruders. Als der stirbt, hat die Frau schon 10 Kinder und das 11. ist unterwegs. Und dann kommt es eben auch zu einer Einigung zwischen der Gemeinde und Peter Friedhofen, damit er die Stelle des Bruders übernehmen kann und er sich gleichzeitig aber verpflichtet, für die Familie des Bruders zu sorgen durch seine eigene Arbeit. Und er merkt eigentlich, dass das körperlich schon gar nicht mehr geht und er macht es dann trotzdem.
Sie haben jetzt gerade schon mehrmals angesprochen, er war also auch schon in jungen Jahren krank. Was hatte er denn?
Wahrscheinlich Tuberkulose. Also zumindest wird immer von einem Lungenleiden gesprochen, das er wohl schon in jungen Jahren hatte. Und Tuberkulose war damals ja eine weit verbreitete Krankheit. Also was er jetzt genau hatte, lässt sich sicherlich jetzt heute natürlich nicht mehr feststellen. Aber die größte Wahrscheinlichkeit spricht für Tuberkulose, die damals auch praktisch kaum behandelbar war. Also wer das hatte, naja, das ging dann halt eben so lange, wie es ging.
Ist natürlich dann der Beruf des Schornsteinfegers auch nicht gerade optimal.
Nee, natürlich nicht. Also es ist körperlich anstrengend. Sie sind Rauch und Schmutz ausgesetzt. Also das ist eigentlich eine sehr ungünstige Kombination.
Er hat sich also früh auch aus persönlichen Gründen für die Pflege interessiert. Jetzt ist es ja vom Schornsteinfeger zum Ordensgründer ein sehr weiter Sprung. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
Naja, er hat schon in der Zeit, in der er als Schornsteinfeger gearbeitet hat, ein sehr intensives religiöses Leben geführt. Also war fest integriert in die Pfarrei Ahrweiler mit allem, was hier in kirchlichen Aktivitäten dazugehört. Und hat aber über das Normalmaß raus auch schon angefangen, Gleichgesinnte um sich herum zu sammeln. Noch nicht direkt mit der Perspektive Orden. Er gründet zunächst einmal eine Bruderschaft, also einen 8 religiösen Verein. Und zwar eine sogenannte Aloysius-Bruderschaft, benannt nach dem heiligen Aloysius von Gonzaga, Jesuitenheiliger, der 1726 heilig gesprochen worden war und als Jugendpatron verehrt wurde. Und in Ahrweiler war diese Verehrung sehr präsent, schon in der Pfarrei. Und er fördert das dann noch intensiv und gründet auch parallel zu seinem beruflichen Arbeiten als Schornsteinfeger dann auch an anderen Orten solche Aloysius-Bruderschaften. Also hier ist sozusagen ein erster Schritt in die Richtung eines Ordens gegangen worden mit einer Gemeinschaft, bei der man noch kein Gelübde wie in einem Orden abgelegt hat, wo man frei eintreten und wieder austreten konnte, aber doch auch mit einer Satzung, die schon klar ein religiöses Profil vorgegeben hat den Mitgliedern.
Aber noch nicht das Thema Krankenpflege beinhaltete, oder?
Nein, um die Krankenpflege selber ging es damals bei der Aloysius-Bruderschaft nicht, sondern um ein intensiveres, über das Normalmaß rausgehendes religiöses Leben, auch in Distanz zu, wie es so sprachlich damals hieß, den weltlichen Lustbarkeiten, also wie zum Beispiel Tanz oder auch Trinken.
Wie war das überhaupt damals mit der Krankenpflege? War die damals bei den Orden wie im Mittelalter angesiedelt oder gab es da schon staatliche Institutionen, die gesagt haben, wenn du krank bist, dann gehst du halt in ein staatliches Krankenhaus und gut ist?
Es wäre schön gewesen, wenn es sowas gegeben hätte, aber Krankenhäuser mit unserem heutigen Hintergrund gab es eben nur ganz vereinzelt. Man denkt etwa an die Charité in Berlin mit einer großen Tradition, aber ein akademisches Krankenhaus, das ist eine absolut rare Ausnahme. Wenn man krank wird und ist reich, lässt man den Arzt zu sich kommen. Ist man ein bisschen weniger reich, geht man zum Arzt. Und wer arm ist, hat Pech. Der kann vielleicht, wenn er Glück hat, hier über die Armenfürsorge der Gemeinde, auf deren Kosten, wenn er Glück hat, eine rudimentäre Versorgung bekommen. Aber sie haben weder auf dem Land noch in den Städten eine flächendeckende Versorgung für erkrankte Menschen. Und das trifft gerade wieder die Armen.
Und da kommt dann Peter Friedhofen auf die Idee, dann gründe ich halt einen Orden, der sich um diese Krankenpflege kümmert bzw. zum Ziel hat. Oder hat es da eher Umwege gegeben und er ist eher sozusagen zufälligerweise auf das Thema gestoßen? Er hatte ja auch eine eigene Krankengeschichte.
Ja, und er war natürlich als Schornsteinfeger auch in vielen Häusern und bei vielen Leuten und hat natürlich auch teilweise gesehen, wie die Leute eben dann doch krank waren und niemand hatten, der sich um sie gekümmert hat oder eben arm waren und nicht wussten, wovon sie den Arzt bezahlen sollen und solche Dinge. Also er wird das sicher wahrgenommen haben, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, man kann jetzt genau einen Tag benennen, an dem der Groschen gefallen ist. Also das muss ein Prozess bei ihm gewesen sein, wie er von dieser Aloysius-Bruderschaft dazu kam, ich gründe jetzt etwas Eigenes. Und da war er sich wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang noch gar nicht so wirklich klar, was das werden soll. Also ein richtiger Orden mit Gelübde und Ordensgewand, eine Bruderschaft, ein Verein. Also das war noch alles etwas im Fluss bei ihm. Und es war auch so, dass, das ist vielleicht aus heutiger Sicht ganz interessant, die Pfarrer in den Gemeinden, in denen er war, waren teilweise von dieser Aktivität auch gar nicht so begeistert und haben eher versucht, ihn davon abzubringen. Aber er war ein, heute würde man sagen, selbstbewusster Laie. Also das ist vielleicht ein Punkt, wo er heute wieder ganz modern ist, weil er sich eben nicht vom geistlichen Herrn hat vorschreiben lassen, was er jetzt so zu machen hat, sondern durchaus auch mit so einem gewissen Selbstbewusstsein aufgetreten ist und hat gesagt, ich möchte das aber, weil ich das aus meinem Glauben heraus für richtig halte.
So viel können wir auch schon verraten, er ist ja auch nie Priester geworden.
Nein, die Brüder sind ja eigentlich ein Brüderorden geblieben. Erst in den 1960er Jahren kommt die Frage nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auf, ob auch bei den Brüdern jemand zum ständigen Diakon oder zum Priester geweiht werden könnte. Aber bis dahin war klar, das sind alles einfache Brüder, die eine Ausbildung dann vielleicht im Handwerk oder auch in der Pflege dann eben hatten. Mir ist wichtig vielleicht noch zu sagen, dass der Peter Friedhofen mit seiner Gründung ja nicht allein steht. Um ihn herum entstehen eine ganze Reihe anderer Krankenpflegeorden, auch Frauen. Es sind mehr Frauen, die jetzt hier solche Pflegeorden gründen, als Brüderorden, die entstehen. Insofern hat Friedhofen schon etwas Besonderes geschaffen, indem Männer hier sich dieser Pflege widmen. Aber es ist generell eben ein Versuch auch der Kirche damals gewesen, mit karitativen Vereinen und eben diesen vielen neu entstehenden Orden auf diese riesige soziale Not eine Antwort zu geben, auf die der Staat keine Antwort wusste. Jedenfalls keine zureichen im Sinne dessen, was wir heute als eine soziale Absicherung verstehen würden.
Und was musste man erfüllen, um einen Orden zu gründen? Wahrscheinlich muss das Ganze auch irgendwie abgesegnet werden, oder?
Genau, das war die Zustimmung, die er dann bei aller Selbstständigkeit dann eben doch von der kirchlichen Hierarchie brauchte, ganz konkret vom Bischof von Trier, mit dem er dann über Jahre auch über Mittelsmänner in einem Austauschprozess oder wie die Historiker heute sagen, in einem Aushandlungsprozess sich bewegt hat, um eben eine solche Zustimmung zu bekommen.
Und was für Privilegien hatte man damit, wenn man diesen Ordensstatus hatte?
Kirchenrechtlich hatte man natürlich einen anderen Stand dann und man war rechtlich in dem Sinn abgesichert. Das war jetzt aber auch mit einer klaren Verpflichtung eben auch verbunden. Eben klang ja das Stichwort Gelübde auch schon an. Also wer in einen Orden eintritt, verpflichtet sich eben zu Armut, Ehelosigkeit und auch Gehorsam gegenüber dem Ordensoberen und dann bei den Brüdern als Auftrag eben auch zur tätigen Nächstenliebe im Sinne der Krankenpflege. Und hier kam eben auch beim Bischof ein Interesse dazu. Der Bischof brauchte eben auch, um diese kirchliche Antwort auch mit Substanz zu füllen, brauchte er eben einen solchen Pflegeorden. Und deshalb war auch das ein Teil dieses Aushandlungsprozesses, dass der Bischof bei Friedhofen auch mit dazu beiträgt, ihn auf die Spur des Karitativ-Pflegeordens zu bringen.
1850 kommt es ja dann zur eigentlichen Ordensgründung. Ne? Ich meine, der Anfang ist holprig, da kommen wir gleich drauf zu. Aber ich frage mich natürlich jetzt so ein bisschen, der war ja Schornsteinfeger. Und seine Mitbrüder hatten wahrscheinlich auch andere Berufe. Wie wird man dann zum Mediziner, beziehungsweise wie wird man dann zum Krankenpfleger?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil so etwas wie eine Krankenpflegeausbildung wie heute gab es in der Form ja nicht. Also man konnte ja jetzt nicht sagen, ich bewerbe mich beim nächsten Krankenhaus und dann gehe ich in die Krankenpflegeausbildung oder wie das jetzt seit neuester Zeit ist, ich studiere das, sondern das war ja ein Beruf, der mehr oder weniger mit Learning by Doing vermittelt wurde. Also man hat eben Peter Friedhofen und sein erster Mitbruder sind dann nach Aachen gegangen zu den Alexianern, also einem der alten Krankenpflegeorden, die von alters her sich mit Krankenpflege beschäftigen und haben da heute, würde man sagen, ein Praktikum gemacht. Und da hat Peter Friedhofen sich dann wohl auch aufgeschrieben, ja, wie das so funktioniert, wie man also Verbände anlegt, wie man Wunden behandelt, wie man Kranke wäscht, wie man die anfassen muss, dass man sie gut im Bett umlagern kann und solche Dinge. Das darf man sich nicht so durchorganisiert vorstellen, wie das heute ist.
Es klingt so ein bisschen nach Trial and Error, aber ich hoffe nicht, dass es so gewesen ist.
Sicher hat man auch versucht, hier aus der Erfahrung zu lernen. Und das ist genau die Qualität, eben die auch diese Pflegeorden einbringen konnten, weil sie von einem älteren, erfahrenen Bruder oder einer älteren, erfahrenen Schwester ihr Wissen, ihr Erfahrungswissen weitergeben konnten. Man kann im Prinzip ja von der Medizin auch als einer Erfahrungswissenschaft sprechen. Hier sammeln ja auch Ärzte im Laufe ihrer ärztlichen Tätigkeit Erfahrungen, so eben auch in der Pflege. Und bis nach der Jahrhundertwende, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, kommen erst die ersten Ausbildungsordnungen für die Krankenpflege auf. Bis dahin lernt man, wie gesagt, im Prozess. Und hier haben die Orden eben diesen professionellen Vorteil. Sie können ihr Erfahrungswissen weitergeben. Und wir wissen auch, Herr Fachbach hat es im Archiv gefunden, dass hier auch diese Erfahrungen schriftlich festgehalten wurden, damit man quasi wie in einer Art Lehrbuch das wieder an die nächste Generation weitergibt.
Das heißt, die sich formierenden Brüder haben dann auch die Pflege entsprechend später institutionalisiert, das heißt auch selber dann ausgebildet dann entsprechend.
Genau, ja.
Aber die haben jetzt nicht direkt ein Krankenhaus gegründet, oder?
Also sie haben sich in Weitersburg ein kleines Haus gebaut, das erste sogenannte Klösterchen. Das war aber wohl wirklich ein Kloster, wo sie gewohnt haben. Und sie sind dann später auf Initiative des Bischofs Arnoldi nach Koblenz umgezogen, weil diese Stadt einfach mehr Möglichkeiten bot, weil das, worum es zu dem Zeitpunkt ging, war die ambulante Pflege. Also die Brüder sind von ihrer Wohnung, von ihrem Kloster aus in die Familien gegangen und haben dann in den Familien die Kranken versorgt. Also wenn jemand krank war, der lag dann zu Hause im Bett und dann sind die Brüder dahin gegangen und haben sich um den gekümmert, haben da Nachtwachen gehalten, haben die Kranken versorgt, haben dann teilweise auch sowas gemacht wie, sagen wir mal, leichtere Dienstleistungen oder kleine Dienstleistungen nannten sie das, also zum Beispiel jetzt nicht bei jemandem den ganzen Tag am Bett zu sitzen, sondern jemandem einen Verband zu wechseln oder bei jemandem beim Baden oder Waschen zu helfen. Aber das war eben noch eine rein ambulante Geschichte, weil ihnen natürlich auch erst einmal überhaupt die räumlichen Möglichkeiten fehlten, um Kranke dauerhaft unterzubringen und bei sich aufzunehmen.
Ja, so ganz rund lief es am Anfang ja auch noch nicht mit dem Orden. Ne? Also gab ja auch durchaus Austritte, oder?
Ja, es gab da also einen Bruder der ersten Stunde, der mit Friedhofen einen gewissen Konflikt hatte. Das war dann wohl auch so ein bisschen, ja, wer ist denn jetzt hier der Chef? Also einer von beiden musste sich dann eben durchsetzen und der hat die Gemeinschaft dann verlassen, kam dann wieder und hat die Gemeinschaft dann endgültig verlassen. Was natürlich immer passiert. Also es gab immer wieder Leute, die zu dem Orden dazugekommen sind. Und die dann nach einiger Zeit gemerkt haben, dass das Ordensleben nichts für sie ist oder umgekehrt, wo dann eben auch gesagt wurde, nee, tut uns leid, aber dich können wir nicht gebrauchen.
Aber am Ende stand dann doch ein Krankenhaus.
Es ist nicht ein Krankenhaus, sondern viele Krankenhäuser, ja. Wie eingangs gesagt. Man merkt eben relativ rasch, sobald die räumlichen Möglichkeiten da sind, gibt es eben auch einen Anpackpunkt, um eben hier tatsächlich Patienten auch über diese ambulante Pflege, was aber die reguläre, normale Pflege überhaupt damals war, hinaus zu versorgen. Und das gilt sowohl für körperlich Kranke als auch dann schon relativ früh für, wie wir heute sagen, psychisch kranke Menschen, die eben psychiatrisch behandelt oder versorgt werden mussten. Die fangen die Brüder in Koblenz schon relativ früh eben dann an, in ihrer ersten Niederlassung auch in der stationären Pflege beide Gruppen von Kranken zu versorgen. Und als sie dann nach Trier kommen, kommt auch in Trier so in den 1860er Jahren dann die ersten stationären Patientenaufnahmen dazu.
Also man hat von Koblenz aus quasi expandiert. Was waren da so die Gründe, warum man auch nach Trier gekommen ist?
Trier ist Bischofsstadt. In Trier sitzt der Bischof und der Bischof hat, wie ich eben sagte, schon ein großes Interesse daran, dass auch in seiner Bischofsstadt eben die Krankenversorgung auf einen besseren Stand kommt. Und er ruft dann die Brüder nach Trier. Für die Frauen war hier etwa mit den Borromäerinnen bereits ein qualifizierter Pflegeorden ja schon tätig in Trier. Für die Männer, die männlichen Kranken, war das noch nicht so und deshalb auch da ein besonderer Bedarf, weswegen er dann die Brüder bittet, nach Trier zu kommen. Und die praktizieren zunächst auch hier in Trier die ambulante Versorgung. Und dann folgt mit der Umsiedlung in das Simeonstift, also heute, wo das Städtische Museum drin ist. Da waren die Brüder in den 1860er Jahren lokalisiert. Und dann können sie räumlich auch dort stationär Patienten aufnehmen.
Aber wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe, der Orden hat am Anfang nur männliche Patienten versorgt. Durfte der keine Frauen behandeln? 19. Jahrhundert?
Das ist ein weites Feld. Also zumindest von seiner eigenen Seite aus hat er sich darauf beschränkt. Und auch der Ordensgründer hat das eigentlich immer so gesagt, dass er das ausschließen wollte, dass die Brüder Frauen pflegen.
Man muss dahinter, glaube ich, so ein gewisses religiöses, ein asketisches Ideal einfach sehen. Ein Orden, bei dem Brüder eben auch die Ehelosigkeit geloben und Keuschheit geloben, die will man natürlich auch nicht einer Gefahr aussetzen.
Also der Versuchung sozusagen.
Der Versuchung aussetzen. Das sieht Friedhofen auch einfach früh und sagt auch schon bei der ambulanten Pflege, ihr pflegt Männer und wenn ihr auch in die Familien kommt, versucht möglichst den Kontakt mit Frauen auf das Allernötigste zu reduzieren. Und an diesem eisernen Grundsatz, Brüder pflegen keine Frauen, hält man weitestgehend bis in die 1960er Jahre fest. Umgedreht ist es weniger streng bei den Frauenorden gewesen. Die haben eher auch Männer gepflegt, aber auch da ist das erst ein Prozess. Tendenziell war auch man da bemüht, eben hier gewisse Schambarrieren zum Beispiel zu wahren. Also Schwestern, die in einer urologischen Station, wie wir heute sagen würden, das hat eine Ordensschwester auch nicht gemacht.
Ja, Peter Friedhofen war ja an Tuberkulose erkrankt, haben wir ja gerade mitbekommen. Es ist auch ein Zeitalter, in dem auch andere schwere Krankheiten dominieren, die wir heute nicht mehr so kennen. Was war denn damals so die Herausforderung damals für Krankenpfleger wie Peter Friedhofen?
Naja, ein Problem waren natürlich immer Seuchen, die aufgetreten sind, Epidemien. Also Sie müssen sich das eben so vorstellen, die Wohnverhältnisse in den Städten waren sehr beengt. Die Toiletten waren Sickergruben, die dann vielleicht ein paar Meter vom Brunnen entfernt waren. Und das führte natürlich dann mitunter dazu, dass es Epidemien gab, also gerade im 19. Jahrhundert die Cholera, der auch einige Brüder zum Opfer gefallen sind. Also es gab Cholera-Epidemien in Koblenz und in Luxemburg, wo die Brüder sich dann auch eingesetzt haben. Und da sind dann auch einige erkrankt und verstorben. Aber darüber hinaus eben auch gehörte früh natürlich dazu Dinge wie zum Beispiel Unfälle. Also ein Familienvater ist Handwerker, nehmen wir mal an, er ist Dachdecker und fällt vom Dach, bricht sich das Bein und kann nicht arbeiten. Der muss natürlich möglichst schnell wieder fit werden, gepflegt werden, dass er wieder arbeiten kann, um seine Familie zu ernähren. Und solche Dinge, darum haben sich die Brüder natürlich auch gekümmert. Das war auch sehr wichtig.
In einem Zeitalter, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können, in dem es keine Antibiotika gab, war im Prinzip jede Infektion eine potenziell tödliche Bedrohung. Es konnte eine Lungenentzündung sein, es musste nicht die große Cholera sein. Es konnten, wie gesagt, auch einfache Infekte, die jetzt eben nicht antibiotisch behandelt werden konnten, damals klar bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ja nicht behandelt werden konnten, dramatische Folgen haben, weswegen auch relativ viele junge Menschen gestorben sind an eben solchen Infektionen. Und wenn eben schon das Stichwort ja auch anklang, Krankenhaus in Dortmund, dann sind wir in einer Bergbauregion. Also die Brüder haben gerade auch in Regionen sich auch etablieren können, wo auch hier diese Unfallpatienten eine dringende Versorgung brauchten. Und das war für die Brüder auch ein wichtiger Auftrag, nicht nur, um die schnell wieder ins Brot zu bringen, sondern es hat auch ein Stück weit dabei geholfen, durch Verträge dann in der Ära Bismarck und der Nach-Bismarck-Ära, wo es Berufsgenossenschaften gab, eben auch zu Verträgen mit den Berufsgenossenschaften geführt, die sagen, wir haben im Krankenhaus in Trier oder in Koblenz 10, 20 Betten für unsere Mitglieder, falls ein Unfall passiert, dass die dann dort auf jeden Fall auch eine Aufnahme fanden. Denn noch einmal, eine Flächenversorgung mit Krankenhäusern war über das ganze 19. Jahrhundert nicht die Regel, nicht einfach vorauszusetzen.
1860 stirbt Friedhofen dann im Alter von 41 Jahren. Das ist ja relativ jung. Warum?
Ja, er stirbt an der Erkrankung, die er im Prinzip schon lange mit sich rumschleppt. Und außerdem ist auch diese Ordensgründung, dieser Prozess, seine Gemeinschaft zu institutionalisieren, rechtlich abzusichern, Statuten zu entwickeln, damit hier der Orden auch über die Gründungsphase hinaus auf Dauer Bestand haben kann, mit enormer Anstrengung offensichtlich für ihn verbunden gewesen. Und dass man mit 41 Jahren stirbt, ist nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Ich sagte eben, viele junge Menschen sind an Infektionen und dergleichen gestorben, gerade in der einfachen Bevölkerung. Und bei den Brüdern kommt dazu, wenn ich eben Kranke, Infektionskranke auch pflege, ist das Ansteckungsrisiko natürlich sehr groß. Es ist bei all diesen Pflegeorden eine unglaublich hohe auch Vulnerabilität da. Sie werden selber immer wieder krank. Viele sterben auch vergleichsweise jung, weil sie eben sich diesem Risiko aussetzen müssen und es eben auch bewusst als Teil ihrer Berufung bewusst tun.
Was hat denn dann damals junge Männer dann dazu bewegt, angesichts, das ist ja dann tatsächlich eine konkrete auch Gefahr, zu sagen, ich trete einem solchen Orden bei, ich lege ein Gelübde ab, ich setze mich diesen Gefahren aus. Was hat denn da so junge Männer wie Peter Friedhofen letztendlich dazu auch getrieben?
Naja, auf einer Seite natürlich das Bedürfnis, anderen zu helfen, aber eben auch die religiöse Motivation. Also sich für eine Aufgabe hinzugeben und dafür auf andere Dinge zu verzichten.
Und bei Friedhofen ist es sehr ausdrücklich in seinen Texten, die wir zum Glück ja wenigstens in größeren Teilen haben, ein Gedanke sehr leidgebend, dass man, indem man Arme und Kranke versorgt, im Prinzip an Jesus Christus selber handelt. Also das, was im Neuen Testament, im Matthäusevangelium an sehr prominenter Stelle heißt, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das tut ihr mir, Matthäus 25, 40, das ist eine Leitmaxime für die Brüder. Also sie handeln pflegend, helfend, haben damit aber zugleich einen religiösen Auftrag erfüllt, der Jesus im Prinzip allen Christen mitgibt. Tut das eben auch, was ich getan habe, der bekanntlich krank geheilt. Also kann man mit dieser religiösen Motivation zu einer sozialen Motivation Sicht auf die Not, die einfach überall greifbar ist, hinaus eben auch noch ein ganz tragendes Moment bei den Brüdern erkennen. Und dazu kommt ein drittes Moment, wenn man das tut, um Gottes Willen hier diese Nächstenwille praktiziert, hat man natürlich mit Blick auf das, was einen nach dem eigenen Tod erwartet, nennt es jetzt mal spaßhaft, bessere Karten bei Gott im Gericht. Wenn er das tut, was ich getan habe, werde ich das nicht übersehen. Wenn es nachher gilt, kommt er in den Himmel, um es mal in der damaligen Diktion zu sagen, oder eben nicht.
Wie viele Brüder gab es denn, als Peter Friedhofen gestorben ist, die dann diesen Orden weitergeführt haben?
Es waren, glaube ich, 39 in 5 Einrichtungen bei seinem Tod.
Also schon gar nicht mehr so klein.
Nee, das war schon zu seiner Lebzeit durchaus ansehnlich gewachsen. Und wie war das? Wie hat Erwin Gatz es gesagt, es hatte die Geburtswehen überstanden?
Aber das ist erst der Anfang, wenn man so will. Wir haben jetzt auch statistisch Dinge ausgewertet. Die Expansion ist am größten dann 2 Jahrzehnte später. Also nach der Beendigung des Kulturkampfs, also Mitte der 1880er Jahre, setzt ein regelrechter Boom ein mit Eintritten, aber dann eben auch damit verbunden mit einer Expansion der Einrichtungen. Und der Höhepunkt, den haben wir Mitte der 1930er Jahre, dann gibt es über 600 Brüder.
600 Brüder?
Über 600.
Da sind wir natürlich dann schon fast, ich muss mal kurz zurückrechnen, fast 70 Jahre nach dem Tod von Peter Friedhofen. Wir sind da mitten in der Zeit des Nationalsozialismus. Wir haben am Anfang erwähnt, 1000 Seiten umfasst ihre Untersuchung, ihre Studie, verteilt auf 2 Bände. Und sie widmen ja dieser Epoche im Nationalsozialismus einen breiten Raum ein. Warum?
Weil es interessanterweise doch sich gezeigt hat, auch wenn das Dritte Reich ja in den letzten Jahrzehnten von allen Seiten her untersucht und erforscht wurde, dass es da in Bezug auf die barmherzigen Brüder noch erhebliche Lücken gab, die wir natürlich füllen wollten, weil diese Epoche in gewisser Weise im Hinblick auf die Kirchengeschichte ja auch, sagen wir mal, manchmal etwas umstritten ist. Also die Frage der Rolle, die jetzt irgendjemand aus der Kirche im Dritten Reich hatte, also die Kirche hat sich natürlich gerne als ein einziger Hort des Widerstands gesehen. Wir wissen heute, dass das natürlich nicht so war. Also ich weiß nicht, gerade der Trierer Bischof, zu dem können Sie was sagen, der damalige Trierer Bischof, der Bischof Bornewasser, das ist eben auch so ein Fall, der sich als im Nachhinein als großer Widerstandskämpfer dargestellt hat.
Dazu kommt, wie gesagt, dass die Brüder eben mit dieser wahnsinnigen Expansion ein Stück weit sich selber überfordert haben. Es waren die 20er, frühen 30er Jahren, waren auch im Selbstbild der Brüder die fetten Jahre. Also da hat man dauernd neue Einrichtungen gegründet, bis hin zu einem Kur- und Kneippbad in Freiburg. Man hat die wirtschaftlichen Kapazitäten überfordert und falsch eingeschätzt. Und man hat die personellen Ressourcen trotz dieser riesigen Eintrittszahlen überschätzt. Und dann kommt eben der Druck von Seiten des NS-Staates dazu, der zunächst die Brüder hier daraufhin untersucht, ob sie gegen sehr komplizierte Devisengesetz des Staates verstoßen haben. Man muss bedenken, die Brüder waren nicht nur in Deutschland präsent, sie hatten Niederlassungen in Frankreich, sie hatten Niederlassungen in Italien, in Luxemburg. Und der Transfer von Geldern ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland war ganz kompliziert geregelt. Und hier haben die Brüder ganz offensichtlich gegen Gesetze verstoßen, objektiv verstoßen, sodass dann eben auch Teile der Ordensleitung einen Prozess durchlebten, bei dem sie verurteilt wurden. Das ist ein Teil der großen Krise. Und bei diesen Untersuchungen ist man auf einen zweiten Komplex gestoßen, der dann eine sehr prominente Rolle gespielt hat, auch in der NS-Propaganda. Das sind Vergehen zum einen gegen den damaligen Paragraph 175, der Homosexualität hier bestraft. Und zum anderen Fälle, die zum Teil damit verbunden, eben das erfüllen, was wir heute sexuelle Gewalt, Missbrauch nennen würden. Auch da ist man einigen solcher Fälle auf die Spur gekommen. Und dann kamen eben auch mit brachialen Gestapo-Methoden eine ganze Zahl von Brüdern vor Gericht. Und rund 20 sind hier wegen solcher Vergehen, die auch heute strafbar wären, dann auch in der NS-Zeit verurteilt worden.
Das Ganze 70 Jahre nach dem Tod des Gründers. Mehr zu den Aspekten kann man ja in Ihrer Studie nachlesen, die im Verlag Aschendorf in Münster erschienen ist. Aber nochmal zurück zu Peter Friedhofen. Was erinnert denn an ihn, außer die Kapelle auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses in Trier?
Naja, es ist schon eine Figur, die auch heute noch bei den Mitarbeitenden der diversen Einrichtungen präsent ist. Also die heutige WBT-Gruppe, das ist sozusagen die Trägergesellschaft der ganzen Einrichtungen, die betreibt ja mittlerweile über 100 Einrichtungen mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ein richtig großer Konzern. Und anlässlich des Ordensjubiläums war ein Pontifikalamt, also ein Gottesdienst mit dem Bischof im Trierer Dom. Und aus allen Einrichtungen der BBT-Gruppe, also ganz Deutschland, kamen eben Mitarbeitende in Form von Gruppen, die dann dorthin kamen. Und es war also der Dom bis auf den letzten Platz besetzt. Und das war für mich schon sehr beeindruckend, wie die Leute, die teilweise ja anders als früher, wo man, um bei den Brüdern zu arbeiten, ein braver Katholik sein musste, anderen Religionen angehören oder gar keiner Religion angehören, dass aber trotzdem für diese Leute offensichtlich diese Figur Friedhofen als Gründer und auch der Geist, der dahinter steckt, doch noch so präsent ist, dass also doch der Trierer Dom bis auf den letzten Platz gefüllt ist.
Und die Einrichtungen haben ja sowas wie ein Leitbild. Das gehört ja heute zum Standard dazu, dass karitative Einrichtungen sich ein Leitbild geben. Und da ist die Berufung auf Friedhofen, auf seine Gründungsideale natürlich auch sehr präsent. Und man hat ihn auch baulich und durch Bilder, Herr Fachbach hat das in einem Kapitel unseres Werks auch sehr ausführlich dokumentiert, eben immer versucht präsent zu halten, also Friedhofen-Büsten, die aufgestellt wurden, Bilder von ihm, die man, Filme, die gedreht wurden, um an Friedhofen zu erinnern. Also hier hat die Figur des Gründers, der Vater dann genannt wird, ja auch unter den Brüdern schon eine Rolle. Im Alltag wird nicht jeder, der jetzt hier im Brüderkrankenhaus pflegt und arbeitet, jeden Tag an Peter Friedhofen denken.
Nein, nein, das nicht. Aber hätte ihm denn dieser Personenkult, um es mal so auszudrücken, den gefallen, dem Peter Friedhofen? Er scheint ja ein eher bescheidener Mensch gewesen zu sein.
Tja, das ist natürlich jetzt Spekulation, wenn man darauf antwortet. Sagen wir mal so, ihm hätte sicherlich gefallen, dass sehr vielen Menschen geholfen wird. Und dass auch Menschen geholfen wird, das ist also auch sehr wichtig, ohne Rücksicht auf Konfession. Also selbst zur Friedhofenzeit war es so, dass auch Protestanten und Juden sich von den barmherzigen Brüdern pflegen lassen konnten und dass da keine Unterschiede gemacht wurden, dass man gesagt hätte, nee, du bist ein Ungläubiger, dich versorgen wir nicht. Sondern das war von vornherein etwas, wo rüber gar nicht diskutiert wurde, sondern das war selbstverständlich. Und ich glaube, das wiederum ist etwas, wo man an Peter Friedhofen anknüpfen kann, dass man heute eben sagt, ja, nicht jeder, der hier in diesem Krankenhaus liegt, ist ein braver Katholik und jeder Mitarbeiter ist ein braver Katholik und bei jedem ist auch das Privatleben einwandfrei im Sinne der katholischen Kirche. Aber sie alle miteinander arbeiten an diesem Werk und sie alle miteinander haben auch das Recht darauf, dass man sich um sie kümmert.
Herr Fachbach, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ein junger Mann aus einfachen Verhältnissen gründet einen Orden, der 175 Jahre später einer der großen Betreiber von Krankenhäusern und Krankenpflegestationen ist. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen, dass wir hier sein durften und die Gelegenheit hatten, im Jubiläumsjahr über 175 Jahre Barmherzige Brüder zu sprechen und auch über die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts und des neuen Buchs eben hier zu sprechen bei Ihnen. Vielen Dank.
Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Ja, und mehr zum Thema Peter Friedhofen und Barmherzige Brüder findet ihr auch auf volksfreund.de/Porter. Wie immer könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.